Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Heute ist das Thema, darf es ein bisschen weniger sein? Das heißt, es geht um Stichprobenumfänge und Prüfmengen. Wir gucken uns an, warum es überhaupt dieses Thema gibt, also wofür brauchen wir Stichproben, Stichprobenumfang, wofür nehmen wir Prüfmengen? Und diese Folge ist die erste von einer fünfteiligen Serie zum Thema Stichprobenumfänge und Prüfmengen, bei dem es um zwei Schwerpunktthemen geht. Das erste ist die Grundlagen. Also was muss ich überhaupt alles berücksichtigen, wenn ich das Ganze irgendwie statistisch angehen möchte? Und warum ist es sinnvoll? Und das zweite ist ein großer Anwendungsbereich, bei dem ich immer wieder diese Frage höre, muss das echt so viel sein? Können wir da nicht ein bisschen weniger machen? Und das ist der Bereich der Annahme-Stichprobenprüfung. Heute geht es um drei Fragen. Das erste ist, warum machen wir das überhaupt? Also warum berechnen wir Stichprobenumfänge und Prüfmengen? Das zweite, welche Risiken werden hier abgesichert? Und der dritte Punkt, für welche Anwendungsfälle gibt es diese Berechnungsmethoden überhaupt? Okay, fangen wir mal an. Warum werden solche Stichprobenumfänge und Prüfmengen überhaupt berechnet? Die Idee dahinter ist, vielleicht nicht unbedingt die, die Ihnen einfällt, also es geht nicht darum, Papiertiger zu füttern oder Auditoren glücklich zu machen, sondern die Idee, die die Statistik dahinter hat, ist, Sicherheit zu schaffen. Sicherheit in einer Situation, wo ich über Messwerte oder Prüfergebnisse eine Entscheidung treffe und sage, das, was wir hier gerade produzieren oder das, was wir uns hier gerade angucken, ist gut genug oder es ist zu schlecht oder wir sehen eine Veränderung, wir sehen keine Veränderung, je nachdem, was wir denn tatsächlich gerade untersuchen. Das heißt, es geht darum, über diese Stichproben, über diese Prüfmengen abzusichern, dass unser Risiko klein genug ist. Und in dem Zusammenhang geht es auch immer darum, die Risiken zu quantifizieren, also zu sagen, mit welchem Risiko können wir denn hier leben? Dazu muss man natürlich wissen, welche Risiken gibt es. Das erkläre ich gleich noch ein bisschen weiter. Also Sinn und Zweck, wenn ich das berechne, ich möchte Sicherheit über meine Aussage. Und ich möchte mein Risiko begrenzen. Warum nehme ich überhaupt eine Stichprobe? Ich könnte ja auch einfach 100% kontrollieren. Naja gut, der Klassiker, zerstörende Prüfung. Da ist, glaube ich, klar, warum man nicht 100% kontrolliert. Denn da hätte man ja nichts mehr, was man verkaufen kann. Ungünstig. Also brauchen wir an der Stelle auf jeden Fall Stichproben. Anderer Fall, die Prüfung ist zu aufwendig. Die Messwertaufnahme dauert zu lange. Es ist einfach nicht ökonomisch, 100% zu prüfen. Nun haben wir in vielen Bereichen mittlerweile automatische Prüfsysteme, wenn Sie an Kameraprüfungen denken oder an Sensoren denken. Da ist heute sehr viel mehr möglich als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das ist gut. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor diverse Prüfungen, die einfach nicht automatisiert sein können. Sowas wie ein Bubble-Test. Klingt total toll, taucht irgendetwas in Wasser unter und guckt, ob da Blasen aufsteigen. Ja, oder auch ein Farbeindringtest, wenn man so Dichtigkeitsprüfungen macht. Das sind alles Sachen, die sind schwer über Sensoren oder Kameras abzusichern. Da muss ich immer überlegen, wie viele Bubble-Tests, wie viele Farbeindringtests, wie viele Funktionsprüfungen muss ich machen, um sicherzustellen, dass ich sagen kann, meine kleine Prüfmenge ist gut genug, um daraus zu schließen, den Rest, den wir produziert haben, können wir so in den Markt bringen. Relativ hemdsärmeliger Ansatz ist natürlich zu sagen, jo, ich habe 5 Finger an meiner Hand, also ist 5 schon mal eine gute Zahl. Wir nehmen also einfach mal 5 Teile und prüfen die. Und wenn die gut sind, dann sind die anderen 10.000 Teile, die wir produzieren, auch gut. Möglicherweise ist das ein bisschen optimistisch. Möglicherweise auch nicht, weil Sie genau wissen, wir haben überhaupt nicht die Chance, irgendwas Schlechtes zu produzieren. Da stellt sich dann eher die Frage, warum beschäftigen Sie sich überhaupt mit Stichproben und Prüfmengen? Denn wenn Sie nicht die Chance haben, irgendwas Schlechtes zu produzieren, dann ist das ja witzlos. Das heißt also, es muss auch immer die Chance geben, irgendwas Schlechtes zu produzieren oder irgendetwas zu bekommen, was außerhalb der Spezifikationen ist. Ansonsten lassen Sie das mit den Stichproben und Prüfmengen, die brauchen Sie dann gar nicht. Sie müssen nur eine gute Begründung haben, warum es bei Ihnen nichts Schlechtes geben kann. Also was, das kann der Stichprobenumfang oder dieser berechnete Prüfmenge leisten. Es gibt aber auch Sachen, die wünscht man sich vielleicht von so einer Stichprobe und die können Stichproben und Prüfmengen nicht leisten. Das ist zum Beispiel Verbesserung der Qualität. Also eine Qualität gut kriegen durch Prüfung ist einfach nicht möglich. Denn ich kann ja mit der Prüfung nur feststellen, wie die Qualität ist. Die Qualität der Produktion verändert das nicht. Das heißt, wenn ich schlechte Qualität im Prozess habe, dann habe ich die auch, egal ob ich prüfe oder nicht prüfe, ich weiß es nur oder ich weiß es nicht. Die Qualität selber ist einfach so, wie sie ist. Das, was auch häufig ein Wunsch ist, gerade wenn die Frage kommt, können wir nicht vielleicht ein bisschen weniger machen? Der Wunsch nach weniger Arbeit. Ja, ist schwierig. Denn gerade am Anfang ist diese Berechnung von Stichprobenumfängen und Prüfmengen erstmal etwas, was ziemlich viel Knoten im Kopf macht. Heißt also, wir müssen uns irgendwie mit diesem System auseinandersetzen. Und das ist sicherlich eins von den Themen, die wirklich anspruchsvoll sind. Ich weiß noch, wie ich selber davor stand hatte, was um alles in der Welt machen die da? Zum Glück ist das ein Moment her und mittlerweile hat sich dieser gordische Knoten in meinem Kopf gelöst. Ich weiß, wie das geht und kann Ihnen das auch erklären. Nur wenn Sie das Gefühl haben, das ist hier jetzt schon ganz schön, anstrengend, dann sind Sie in extrem guter Gesellschaft. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ach, dieses System mit den Stichproben und Risiken und so, überhaupt kein Problem. Machen wir mal eben kurz. Das ist einfach schon ein sehr abstraktes Konzept und insofern müssen wir uns da ein bisschen intensiver mit beschäftigen, bis wir das auch durchdrungen haben, was denn da eigentlich hintersteht. Das heißt also, weniger Arbeit im ersten Schritt sicherlich nicht. Im zweiten, dritten und vierten kann das durchaus sein. Denn es kann gut sein, dass Sie weniger machen müssen, als Sie denken. Es kann auch sein, dass Sie mehr machen müssen, als Sie denken. Da, wo Sie auf jeden Fall weniger Arbeit haben, ist bei der Erklärung, wenn ein Auditor vorbeikommt und sagt, warum nehmen Sie hier 7 Messwerte? Warum machen Sie hier 12 Prüfungen? Weil Sie dann sagen können, Folgendes. Wir haben das ausgerechnet. Das waren unsere Annahmen, die reingegangen sind. Das ist dabei rausgekommen und deswegen machen wir das so. Viele Firmen, mit denen ich arbeite, haben nämlich im Moment das Problem, dass die Auditoren vorbeikommen und sagen, warum 5? Sie können gerne auch jede beliebige andere Zahl einsetzen. Warum 10, 59, 77? Es gibt so ein paar Werte, die sind magisch, scheinbar. Und die kann man nicht wirklich erklären. Das hat man halt immer schon irgendwie so gemacht. Und es hat halt schon immer irgendwie so funktioniert. Das ist extrem schwierig, sowas in einem Bericht als Rationale zu formulieren und zu sagen, deswegen machen wir das so. Da haben Sie also einen absoluten Vorteil. Am Ende ist weniger Arbeit. Am Anfang, wenn wir solche Prüfmengen ermitteln oder Stichprobenumfänge berechnen, dann ist das erstmal mehr Arbeit, denn da müssen wir uns sehr intensiv mit diesem ganzen System auseinandersetzen. Die zweite Frage für heute, welche Risiken werden hier denn überhaupt abgesichert? Wir haben 2 statistische Risiken, wenn wir so einen Test machen. Also wir haben eine Stichprobe, eine Prüfmenge und die gehört zu einem bestimmten Test. Zum Beispiel gucken wir uns an, ob der Mittelwert nah genug am Sollwert ist oder wir gucken uns an, ob die Ausschussrate klein genug ist und so weiter. Das ist der Test, der dahinter steht. Und jetzt haben wir 2 Möglichkeiten, eine falsche Entscheidung zu treffen. Erste Möglichkeit, eigentlich ist alles in Ordnung. Also die Produktion läuft gut, die Qualität der Produktion ist gut genug. Und trotzdem sagt unsere Stichprobe, hier ist ein Problem. Der klassische Fehlalarm. Das bezeichnen wir auch als Irrtumswahrscheinlichkeit oder als Fehler erster Art oder auch gerne mit Alpha. Ja, es ist alles in Ordnung und trotzdem denke ich, ich habe ein Problem, das ist Alpha. Die andere Geschichte ist, wir stellen uns vor, den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass es tatsächlich schlecht läuft. Ja, die Produktion, die Qualität ist tatsächlich schlecht oder es hat sich tatsächlich etwas verändert. Wir möchten das wissen. Das ist ja ein Sinn und Zweck der Stichproben und Prüfmengen. Wie gesagt, wenn Sie nie ein Problem haben in Ihrer Produktion und immer auf jeden Fall 100% absolut sicher sind, dass Sie gute Qualität liefern, herzlichen Glückwunsch, dann wird dieser Fall Sie nie betreffen. Für alle anderen, wenn es sein kann, dass irgendwann mal was schief läuft, dann brauchen Sie natürlich auch eine Sicherheit, dass Sie das merken. Und diese Sicherheit heißt Trennschärfe oder auch Power oder Güte. Klingt total gut. Das Gegenteil von dieser Sicherheit ist ein Risiko. Das Risiko ist das Risiko, so etwas zu übersehen oder nicht zu entdecken. Das ist der sogenannte Fehler zweiter Art. Beta-Risiko. Und wenn wir jetzt ein Risiko von 10% zum Beispiel haben, zu übersehen, dass tatsächlich was schief geht, dann haben wir eine Trennschärfe oder Power von 90%. Das sind also zwei Gegenspieler, die zusammen immer 100% ergeben. Risiko plus Absicherung ist 100% von allem, was passieren kann. Diese beiden Risiken sind zwei, die wir auf jeden Fall für eine Absicherung bei Stichproben brauchen. Wir müssen uns damit beschäftigen, welches Alpha-Risiko ist okay und wie viel Beta können wir maximal akzeptieren. Das wird sicherlich davon abhängen, was produzieren wir hier überhaupt? Oder worum geht's in der Fragestellung? Wenn es was Unkritisches ist, können wir großzügiger sein. Ja, wenn es um Farbabweichung im Logo geht zum Beispiel, klar, das Marketing will das nicht. Überhaupt keine Frage, wir wollen das alle nicht. Natürlich soll das immer schön aussehen. Wenn es da mal Abweichungen gibt, ja, ist nicht schön, will man nicht. Ist aber jetzt erstmal nichts, wo ein Menschenleben in Gefahr ist. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir Funktionen haben, die kritisch sind. Ja, E-Autos, die in Brand geraten, weil der Akku explodiert und so weiter. Das sind Sachen, die wollen wir nicht. Die müssen natürlich anders abgesichert werden, wenn wir nicht 100% kontrollieren können. Deswegen ist es so wichtig, sich mit diesen Risiken zu beschäftigen. Alpha und Beta. So, aber was diese Risiken so gar nicht berücksichtigen ist, wie oft passiert das denn, dass irgendetwas schlecht läuft? Das heißt, in diesem gesamten Konzept von Stichprobenumfang und Prüfmengen taucht nie die Wahrscheinlichkeit auf, wie oft wird es gut sein, in der Produktion, im Test, wo auch immer ich gucke, und wie oft wird es tatsächlich eine Abweichung geben. Sondern es gibt nur diese zwei Fälle, wenn es gut ist und ich trotzdem hingehe und sage, hier ist ein Problem, Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha. Und der andere Fall, es läuft schlecht, ich habe eine Abweichung. Wie groß ist das Risiko, die zu übersehen? Beta. Und eben nicht die Frage, wie oft läuft es denn gut und wie oft läuft es denn schlecht. Und an dieser Stelle, wenn Sie das Gefühl haben, langsam verknotet es sich im Kopf, das ist genau der Punkt. Ja, das sind ganz, ganz viele verschiedene Aspekte von so einer Disco-Kugel. Das flackert und leuchtet und ist alles bunt. Ist wirklich schwierig. Lassen Sie es sacken. Das braucht einen Moment. Es ist natürlich die Frage, und Sie haben es ja vielleicht an den Beispielen auch schon gehört, es gibt sehr unterschiedliche Anwendungsfälle, wo diese Überlegungen angestellt werden können. Zu Beginn von dieser Folge habe ich schon gesagt, wir werden uns auf einen großen Bereich konzentrieren. Das ist die sogenannte Annahme-Stichprobenprüfung. Das heißt, klassischerweise in der Produktion, es wird geschaut von einem Produktionsschritt zum nächsten, kann das Ganze weitergegeben werden. Oder wir haben die Endkontrolle, wo dann festgestellt wird, insgesamt ist das Produkt gut genug oder insgesamt ist es nicht gut genug. Da haben wir zwei Bereiche in der Annahme-Stichprobenprüfung, die wir untersuchen. Das eine ist der Bereich Prüfmengen, das heißt attributive Prüfung, Gut-Schlecht-Prüfung. Ja, Lampe leuchtet nicht. Und das andere ist der variable Stichprobenumfang, wobei variabel jetzt hier wieder nicht heißt, da ist mal so und mal so, je nachdem, wie die Sonne gerade steht, sondern variabel heißt, wir haben Messwerte. Ja, das geht also hier um die Art des Merkmals. Das Merkmal ist ein Messwert und für diesen Messwert haben wir zum Beispiel Spezifikationen und können dann angucken, wie gut halten denn unsere Messwerte die Spezifikation ein. Und auch an der Stelle können wir ausrechnen, wie viele Werte brauchen wir denn. Und an der Stelle, bei der Annahme-Stichprobenprüfung, attributiv und variabel, gibt es Normen. Ja, das heißt, Normen, ich habe Tabellen, da kann ich nachgucken und dann wird mir da ein Stichprobenumfang präsentiert. Warum das tatsächlich keine gute Idee ist, darüber werde ich auch noch was erzählen. Am Ende dieser Serie, in der fünften Folge, wird es dann speziell um die Normen gehen, die aktuellen Normen. Dazu dann später mehr. Also, was gibt es noch für Berechnungsmethoden? Die wir uns hier nicht angucken werden, an dieser Stelle, in dieser kleinen Serie, das ist zum einen, wie viele Werte, wie viele Prüfergebnisse brauche ich für die Absicherung einer Kenngröße? Wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte gerne wissen, wie mein Durchmesser im Mittel ist von der Produktion, dann hat natürlich eine kleine Stichprobe, meine Stichprobe eine gewisse Ungenauigkeit. Und je kleiner diese Stichprobe ist, desto größer ist die Ungenauigkeit. Ich kann vorher ausrechnen, wie viele Werte brauche ich für eine bestimmte Genauigkeit. Wenn ich zum Beispiel den Mittelwert mit plus minus einem Mikrometer Genauigkeit angeben möchte, wie viele Werte muss ich dafür aufnehmen? Ein anderer Anwendungsfall, Veränderungssuche. Wir schauen uns an, zum Beispiel im Vergleich zwei Maschinen oder zwei Standorte, verschiedene Materialien und fragen uns, wie viele Werte brauche ich, um hier einen Unterschied feststellen zu können. Also Unterschied in der Ausschussrate oder Unterschied im Durchmesser, Unterschied in der Länge, was auch immer da gerade an Merkmal verwendet wird. Das ist so der Bereich von statistischen Testverfahren, ganz allgemein, DOE, indem wir diese Fragestellung untersuchen und immer gucken, welche Veränderung ist für uns relevant. Auch das wird jetzt in dieser Serie nicht auftauchen. Wenn Sie sagen, oh, das wäre aber genau das gewesen, was ich wissen wollte, schreiben Sie mir gerne post@irgendwasmitdaten.io. Ich werde das dann auch gerne vorziehen, wenn Sie sagen, genau das wollte ich immer schon mal wissen. Und das wäre so schön, wenn das jetzt käme. Dann wird das natürlich vorgezogen. Auf besonderen Wunsch immer gerne. Ein dritter Punkt, der hier jetzt auch nicht weiter vertieft werden wird, Nachweistests bei Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Lebensdauer und Zuverlässigkeitsbewertungen funktionieren ein bisschen anders als die anderen Dinge. Und deswegen ist das auch Teil einer anderen Sonderserie und nicht Teil dieser, darf es ein bisschen weniger sein, Serie zu Stichprobenumfängen und Prüfmengen. Das soll es auch erstmal für die Grundlagen gewesen sein. Also wir müssen uns immer fragen, wie sicher wollen wir sein? Die beiden Risiken im Kopf behalten, Irrtumswahrscheinlichkeit und das Risiko ist zu übersehen, dass was schief geht. Und wir haben ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche. Da gibt es ein fantastisches Buch zu, also gerade wenn Sie so eine Formelsammlung brauchen, in der nicht nur die Formeln stehen, sondern auch noch ein bisschen erklärt wird, was genau muss ich jetzt an welcher Stelle einsetzen und was kommt dann dabei raus und was bedeutet das? Dann schauen Sie in das Buch von Matthews. Leider wieder eins, was nur auf Englisch erhältlich ist. Zum Glück haben wir eins, was auf Englisch erhältlich ist, immerhin. In dem sind alle möglichen Berechnungsmethoden zusammengefasst, immer nach dem gleichen Prinzip. kleine Beschreibung, kleine Herleitung, also jetzt keine fünfseitigen Beweise, sondern wirklich kurze Herleitung, wo kommt das weg? Kleines Beispiel, wie wende ich das an? Und dann kommt die nächste Anwendung. Zum Beispiel, wenn Sie sich interessieren für, wie viele Werte brauche ich für einen CPK-Vergleich oder für Gauge A&R im Bereich von Messsystemanalyse. Da gibt es so gut wie keinen Anwendungsfall, den es nicht gibt in diesem Buch. Hervorragende Zusammenstellung, auf jeden Fall wunderbar. Hatte ich ja auch schon bei den Lieblingsbüchern erwähnt. Ist wirklich eine echte Goldgrube für solche Fragestellungen. Für uns in der nächsten Folge geht es um ein anderes Thema, was auch grundsätzlich immer ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über Stichprobenumfänge und Prüfmengen reden. Nämlich, wann ist denn so eine Stichprobe gut, wenn ich mir nur einen Teil angucke? Woran muss ich denken, damit ich hier auch eine ausreichende Aussagekraft habe? Darum wird es dann in der nächsten Folge gehen und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.